Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich möchte euch recht herzlich begrüßen. Danke, dass ihr auch alle da seid, auch die online sind. Schon mal toll zu wissen, dass es wirklich Geschwister gibt. Und ja, dass Menschen, die einfach auch, sag ich mal, sensibel sind darauf, auf das, was Gott sagt, das ist echt ein Vorrecht. Weil ihr werdet nicht sensibel, einfach auch zu wollen und einfach auf Gott zu hören. Wie schön, dass ihr da seid, auch die, wo online sind. Ein paar Bekanntmachungen noch. Am Dienstag ist noch Frauengebet. Dann haben Christian und Lydia die Woche noch, also ja, Geburtstag gehabt. Die möchte ich echt segnen mit den Worten, eben alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Dann Bibelstunde, wie immer, Mittwoch, 20 Uhr, online. Und präsent, genau. Am Samstag, 11.12., ist auch hier wieder Gebet für die Männer.
Ist jetzt 20 Uhr Mittwoch oder ist 19.30 Uhr?
19.30 Uhr eigentlich, ja. 19.30 Uhr. Genau. Ja, möchte ich echt noch beten. Ich möchte Jesus dir einfach danken, auch für diesen Tag, für den Sonntag, dass du wirklich ein liebevoller und guter Gott bist, dass du uns immer wieder auch in der Woche, ja, in deine Hand nimmst, dass wir wissen, wir sind geborgen in dir, dass du zu uns sprichst, in unserem Herzen und wir wirklich auch deine Hilfe benötigen. Vergib uns einfach vieles, was wir einfach auch übersehen haben die Woche, weil wir gedanklich einfach zu sehr weggedriftet sind. So sei du jetzt gerade in dieser Woche einfach unsere Stärke, unsere Kraft. Ja, ich habe gerade so in dieser Zeit, wo wir wirklich vieles erleben wieder, gibt es eine tolle Sache hier in diesem Andachtsbuch. Ich möchte euch da mal vorlesen. Kein Klassenzimmer im Paradies. Wer würde gerne im Paradies leben? Natürlich alle, wenn sie gestorben sind, logisch. Denn wenn der Herr liebt, den erzieht er streng, und wen er als Sohn annimmt, den gibt er auch Schläge. Als Christen besuchen wir die Schule Gottes. Doch vorbei sind die Tage, in denen unser Klassenzimmer aus einem Paradies besteht. Wir leben in einer kaputten, komplizierten, sündigen Welt. Das Böse ist Realität, keine Einbildung. Und auch wir Christen sind davon nicht ausgenommen. Und so steht heute auch das Fach Leid auf dem Lehrplan. Gott ist nicht der Urheber des Leids, aber er macht es zum Bestandteil seiner Erziehungsprogramm und verwendet es uns zum Guten. Römer 8, 28. Der Kirchenlehrer Augustinus von Hippo formulierte es so: Gott hat es für besser geachtet, Gutes aus Bösen hervorzubringen, als dem Bösen ganz die Existenz zu versagen. Nicht alles, was uns beschwerliche Lebensumstände widerfährt, ist also eine Strafe Gottes. Wir hören von hingegebenen Gläubigen, die verfolgt werden, und von Lauen, die Ruhe haben. Und umgekehrt. Wir treffen gehorsame Christen, die krank sind, und Ungehorsame, die wie das blühende Leben ausschauen, und umgekehrt. Wir kennen konsequente Gläubige, in deren Leben eine Tragödie der andere folgt, und solche, die Kompromisse machen und denen alles zu gelingen scheint, und umgekehrt. Der Herr weiß, was seine Kinder brauchen. In Jesaja 48, 17 erinnert uns daran: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist. Seine Schläge sind kein Zeichen der Ablehnung, sondern davon, dass er uns als seine Kinder angenommen hat. Und manchmal gebietet es ihm seine Liebe, uns Schmerzen zuzumuten, um uns vor noch größeren Schmerzen zu bewahren. Fassen Sie also Mut, wenn Sie gerade eine leidvolle Erfahrung machen. Denn später trägt eine solche Erziehung reiche Frucht. Menschen, die durch diese Schule gegangen sind, führen ein friedfertiges und gerechtes Leben. Und Charles Spurgeon schreibt: Ich fürchte, dass alles Nutzen, den ich aus der Zeit des Wohlergehens und des glücklichen Stunden gezogen habe, fast auf einem Penny Platz finden würde. Doch das Gute, das ich durch meine Sorgen und Schmerzen und mein Leid erhalten habe, ist fast unermesslich. Was schulde ich nicht alles dem Hammer und dem Amboss, dem Feuer und der Pfeile? Du bist unser Gott, dass er uns mal an uns fallen lässt. vieles im Leben. Gott sei Dank ist der Himmel offen für die, die an ihn glauben.
Liebe Geschwister, ich will euch ein wenig Anteil nehmen lassen an dem, was wir gestern erlebt haben. Erstmal herzliche Grüße von Thea. Sie schafft es heute noch nicht, unter uns zu sein. Es ist ihr einfach noch zu schwer. Und wir haben einen wunderbaren Tag. Ich möchte es so überschreiben, ein Fest zur Ehre Gottes erlebt. Wir haben vorhin im Lied gesungen, ist eigentlich ein Adventslied gewesen. Er ist gekommen, um uns heimzuführen ins Vaterhaus. Und das haben wir gestern gefeiert. Wir haben den Einzug unserer Enkeltochter ins Vaterhaus gefeiert. Es war eine wunderbare Sache. Ich will euch, weil viele schon gesagt haben, können wir nicht mal ein Bild von der Vivian sehen. Ich will euch ein Bild zeigen aus Zeiten, wo sie noch gesund war. Sie ist Vivi, die wir gestern also ihren Leib ins Grab gelegt haben, und wir wussten ja, wo sie ist. Und der Pastor dort, sie leben ja in einer christlichen Kommunität, ist eine große christliche Lebensgemeinschaft, und der Pastor dort hat die Beerdigung gemacht, und er hat sie von Baby auf gekannt. Ja? Und es ist immer etwas Schönes, wenn jemand eine Trauerrede hält, der den Menschen auch gut kannte, über den er da spricht. Und das war auch so. Und er hat manches von ihr erzählt. Und es war einfach richtig schön. Wir waren, die ganze Trauerfeier fand im Freien auf dem Friedhof statt. Wir wissen ja, die Corona-Bedingungen sind schwierig und gerade in Thüringen besonders schwierig. Und dennoch waren wir über 200 Leute dort auf dem Friedhof versammelt. Und hinterher haben sie große Möglichkeiten, Überdachungen, große Räume, die also ganz offen sind, wo viel Luft durchgehen kann. Und dort konnten wir hinterher auch gemeinsam noch was essen und hatten viele, viele Begegnungen. Es war einfach sehr schön, mit vielen Geschwistern zusammen zu sein. Und wir haben gemerkt, welchen Zuspruch unsere Vivi auch hatte von Seiten der Schule. Es war der Direktor da und es waren mehrere Lehrer da und Schüler, Mitschüler. Es war der Arzt aus der Klinik in Erfurt da, der sie über die Jahre begleitet hat, weil die ja vor 10 Jahren schon mal diesen Krebs hatte. Ja. Ein anderer Arzt war noch da, der sie behandelt hat. Und viele, viele, das Palliativteam und alles, was, sie waren alle mit dabei. Und uns war es auch ganz wichtig als Familie, dass wir ein Zeugnis sagen können von unserer Hoffnung. Und der Pastor hat den wunderbaren Vers gefunden, wer mich nicht aufnimmt wie ein Kind, kann nicht ins Himmelreich kommen. Und das war auch ein passender Vers. Und unsere Vivi hatte sich diesen Vers in ihrem Zimmer an die Wand gemalt. Sie konnte enorm gut malen. Sie hat Texte und alles, Bilder, herrliche Dinge gemalt. Und sie hat diesen Vers an ihrer Wand stehen gehabt. Ja, und es war einfach ein Riesengeschenk, diesen Tag zu begehen. Auch die Äußerlichkeiten. Wir hatten eine gute Fahrt hin und auch wieder zurück. Es sind ja hin und zurück über 1100 Kilometer, die wir gestern gefahren sind. Der Ben hat alles alleine gefahren. Ja, ich konnte so schön mich fahren lassen. Das ist auch eine schöne Sache, wenn man selber viel fahren musste. Und wir haben auch sehr für das Wetter gebetet, sehr schön gebetet. Und dort war Sonnenschein zur Zeit der Beerdigung, wo wir alle draußen auf dem Friedhof waren und eine anderthalb Stunde später, wo alle wieder unter Dach sein konnten, da fing es an zu regnen. Also Gott schenkt Großartiges in solchen Situationen. Und wir dürfen einfach darauf vertrauen. Und ich vertraue auch ganz sehr darauf, dass Gott auch den Virus an diesem Tag abgehalten hat, von allen unseren Leuten dort. Ja, das ist etwas Wunderbares, was ich euch einfach noch mitgeben wollte. Zu ihrem Heimgang vor einer Woche, die Nelly, die hat uns das die Tage nochmal gesagt. Ich möchte euch allen danken, die ihr mitgebetet habt. Wir haben das sehr wohltuend empfunden, auch eure Mails und Anrufe und alles, was gekommen ist, Karten, und habt ganz herzlichen Dank dafür. Die Nelly hat gesagt, weil sie weiß, wie schwer es sein kann am Ende bei einer solchen Sache, dass sie nicht nicht ein schweres Ende hat, dass sie nicht verblutet oder nicht erstickt oder all die Dinge, die da eintreten können bei so einer Sache. Wir haben uns auch nicht vorstellen können, wie kann überhaupt das Ende aussehen. Und Elli hat auch ganz bewusst dafür gebetet, dass sie in Ruhe im Kreise ihrer Familie einschlafen kann. Und das ist auch passiert. Keine Schmerzen am Schluss, keine Beschwerden, sondern zusammen mit ihren Eltern und ihren beiden größeren Geschwistern, die eine ist größer und der andere etwas jünger, ist sie da eingeschlafen. Und das war richtig, richtig, richtig schön. Ja, das wollte ich euch einfach noch so weitergeben, dass ihr einen kleinen Einblick habt von dem, was wir an schönem, frohen erlebt haben. Ich habe immer die Tage gesagt, Schmerz und Dankbarkeit fallen zusammen auf einen Punkt. Das ist eine schwere Situation. Wir hatten viel Grund zum Danken, aber es war auch, der Schmerz ist auch da. Und was am stärksten für Thea und mich war, wie Gott unseren Sohn, die Schwiegertochter und die Geschwister trägt und wie er sie stark macht. Sie haben uns eher getröstet, wie dass wir sie trösten konnten. Das war ganz enorm. Ja, ihr Lieben, wenn wir jetzt beten, wollen wir auch an die Kranken in unserer Gemeinde denken. Wir wissen, dass wir zurzeit einige Familien haben, die auch von Corona betroffen sind, die in Quarantäne zu Hause sind und krank sind. Wir wollen an sie mitdenken im Gebet. Ich möchte schon mal als erstes beten, dann könnt ihr weitermachen. Unser treuer Gott und Vater, ich habe viel Grund und Ursache, dir zu danken für den Tag, den du uns als Familie gestern geschenkt hast beim Abschiednehmen von unserer Vivian. Herr, du hast alles wohlgemacht, wunderbar gemacht, hast sie heimgeführt in dein Vaterhaus, das du damals gesagt hast deinen Jüngern, ich gehe voraus, um es vorzubereiten. Und heute darf einer nach dem anderen dort einziehen. Hab Dank dafür, Herr Jesus, dass wir da mit dir rechnen dürfen und stärke unsere Familie. Darum bitte ich dich. Aber Herr, ich will dich auch für alle in der Gemeinde bitten, die Familien, die jetzt von Krankheit betroffen sind, ganz egal welche, Herr, wir befehlen sie dir an und dass du Heilung und Genesung schenken möchtest. Und segne auch jetzt die Botschaft, auf die wir hören dürfen. Amen.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich euch sehen darf. Ist doch immer wieder was Schönes. Wir haben heute schon viel gehört über Krankheit, über Krankheitsnöte, Tod, Leid und so weiter. Und jetzt haben wir natürlich auch wieder einen Text vor uns im Lukas Kapitel 6, ab Vers 17. Da geht es auch um Krankheit, allerdings hier mehr um Krankenheilung. Und da gibt es einen zweiten Teil, da geht es um diese Seligpreisungen. Und das möchte ich uns jetzt heute Morgen vorlesen. Lukas Kapitel 6, ab Vers 17. Mit ihnen stieg Jesus den Berg hinunter bis zu einem ebenen Platz, wo sich eine große Schar seiner Jünger versammelt hatte. Sie hatten zusammen mit einer großen Menschenmenge aus ganz Judäa, aus Jerusalem und im Küstengebiet von Tyros und Sidon auf ihn gewartet. Die Leute waren gekommen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Alle, die von bösen Geistern geplagt waren, wurden geheilt. Jeder versuchte, ihn zu berühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle gesund machte. Jesus sah seine Jünger an und sagte, wie beneidenswert glücklich seid ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Wie glücklich seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn Gott wird euch satt machen. Wie glücklich seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Wie glücklich seid ihr, wenn die Menschen euch hassen, wenn sie euch ausstoßen und euren Namen in den Schmutz ziehen, weil ihr zum Menschensohn gehört. Freut euch, denn das geschieht, wenn das geschieht, springt vor Freude, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Mit den Propheten haben ihre Vorfahren es nämlich genauso gemacht. Aber wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Anteil schon kassiert. Wehe euch, ihr Satten, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, ihr Lachenden, denn ihr werdet trauern und weinen. Und wehe euch, wenn alle Menschen gut von euch reden, denn genauso haben es ihre Vorfahren mit den falschen Propheten gemacht. Soweit einmal. Ja, in diesen Versen steckt schon ganz schön viel drin. Das habe ich gemerkt, als ich mir die angeschaut habe und mich vorbereitet habe. Ja, es geht natürlich zuerst los mit einem komischen Satz, mit ihnen stieg Jesus den Berg hinunter. Also heißt das, dass vorne dran schon was war. Und zwar lesen wir dann in Vers 12. Damals zog Jesus sich auf einen Berg zurück, um zu beten. Er betete die ganze Nacht. Ich denke, das dürfen wir nicht einfach so isoliert stehen lassen, also was ich vorher gelesen habe, sondern dass diese Tatsache, dass Jesus gebetet hat und auf dem Berg war, die, denke ich, ist ganz wichtig, dass wir die nicht auch aus dem Auge verlieren. Wir können aus diesen Versen erkennen, aus welcher Kraft Jesus schöpfte. Ihm war das Zwiegespräch mit seinem Vater enorm wichtig. Es war ihm so wichtig, dass er sogar seinen Schlaf liegen ließ, verzichtete darauf. Und sowas wünsche ich mir für mich, dass ich so eine enge Verbindung zu meinem Herrn habe. Es ist doch so wichtig, dass wir Verbindung haben mit ihm. Es ist so wichtig, dass wir wirklich diese Gemeinschaft mit ihm pflegen können. Das wünsche ich mir. Und ich weiß, dass ich aber oft sehr, sehr weit davon entfernt bin. Manchmal hören wir von Gebetsnächten in verschiedenen Gemeinden, die da veranstaltet werden. Und sie sind wahrscheinlich diesen Aussagen der Bibel über die nächtlichen Gebete Jesus nachempfunden. Und das mag sicher eine gute Sache sein, aber das, was Jesus da mit seinem Vater austauschte, an das kommen sie nicht heran. Es kommt nämlich nicht darauf an, nachts zu beten, auch nicht darauf an, möglichst lange zu beten. Es kommt darauf an, in ganz enger Verbindung mit dem Herrn zu sein und sich ganz auf ihn einzulassen. Jesus hatte natürlich nachts die Zeit dazu, weil tagsüber war er umlagert mit Menschen. Deswegen hat er diese Nacht gewählt. Aber grundsätzlich, denke ich, dürfen wir jederzeit tags und nachts und morgens und abends und mittags zu Jesus beten, mit ihm Gemeinschaft haben. Da, wenn es am besten für uns geht. Ja, Jesus besprach alles mit seinem Vater. Und er tat auch nichts ohne seinen Vater. Wir haben vorher, also letztes Mal auch mitbekommen und gehört, dass Jesus auch die Jünger, seine Jünger ausgesucht hat, oder berufen hat in dieser Zeit, als er da vom Berg war und dann mit ihnen herunterkam. Also es war wirklich viel Gebet nötig für Jesus, möchte ich mal so sagen, also rein aus menschlicher Sicht. Er wollte das alles, was er da tat, wollte er in Verbindung mit seinem Herrn machen. Er möchte nichts aus sich selbst heraus tun und das wünsche ich mir für mich auch sehr. Ja, er besprach's und dann ging's, dann hat er gewirkt. Jesus war, ich möchte mal das ganz provokativ sagen, Jesus war kein begnadeter Redner, der sein Publikum begeistern konnte. Nein, er war was ganz anderes. Er war der allmächtige Gott. Das ist was ganz anderes, als wenn ich rhetorisch gut drauf bin. Er hat geredet mit einer Vollmacht, die bis dahin keiner kannte in Israel. Seine Worte waren echtes Gottes Wort. Das ist der Unterschied, denke ich, zu einem tollen Redner, den wir auf dieser Welt haben, der Menschen begeistern kann und so weiter. Natürlich waren die Menschen von Jesus auch sehr, sehr beeindruckt. Das haben wir ja gesehen, wie die ganzen Scharen herbeikamen. Aber es war nicht deswegen, weil er gut reden konnte, sondern weil er die Allmacht hatte. Ja, er hat seine Jünger berufen auf dem Berg und dann kam er herunter, um zu lehren. Und wir lesen, dass das eine ganz große Menschenmenge war, die da stand und ihn hören wollten. Es waren offensichtlich auch Leute aus dem Nachbarland da. Wir lesen von Tyros und Sidon. Und das ist an der nördlichen Grenze Israels. Und wir haben auch gelesen von Jerusalem. Und die beiden sind ziemlich weit auseinander, also gute 100 Kilometer oder noch mehr. Also da haben die Leute wirklich was auf sich genommen. Ich weiß nicht, wie das gegangen ist, aber auf jeden Fall war den Menschen das enorm wichtig, dass sie Jesus hören konnten. Eben aus Jerusalem waren Leute da. Wir haben auch vorher schon mal gehört, dass da auch die Pharisäer beauftragt waren, zu kommen, zu schauen, was ist das für einer? Ist der wirklich der Messias? Ist das nicht? und so weiter. Also die waren auch dabei. Jesus predigte vollmächtig. Es war ganz lebendiges, klares Wasser gegenüber dem, ich möchte mal sagen, fast fauligem Wasser, das die Schriftgelehrten zu bringen hatten. Sie konnten ja nichts sagen. Sie konnten nur sagen, Rabbi so und so hat das und das darüber gesagt und so weiter. Sie haben versucht, das auszulegen, aber mehr konnten sie nicht. Sie konnten nicht dieses Leben, das Jesus in seinen Worten hatte, weitergeben. Und um diesen Anspruch, den er hatte, Gottes Sohn zu sein, Gott zu sein, deswegen tat er die Wunder. Hier heißt es, er heilte alle, er befreite Gebundene von der Macht der bösen Geister. Ja, das ist eine Heilung gewesen, die wirklich absolut ideal war und perfekt war. Sicher war es ein Gedränge um ihn herum. Wir lesen ja von ganz vielen Menschen, die da gekommen sind. Aber wir lesen nichts von einem Chaos. Bei uns, wenn ein großes Gedränge wäre irgendwo, dann kann Panik ausbrechen, dann kann sonst was passieren oder Chaos sein. Aber Gott hat das selbst in der Hand und er hat dafür gesorgt, dass das wirklich auch in einer sehr guten Weise vonstatten ging. Außerdem staune ich über die Stimme Jesu. Wenn er mit so einer Menschenmenge redet oder zum Beispiel bei den Speisungen der 5000 zu diesen Menschen redet, ohne Lautsprecher, ohne Mikrofon, ohne irgendwelche Übertragungsanlagen, muss das gewaltig gewesen sein. Also er hat nicht nur eine Piepsi-Stimme gehabt, sondern er konnte wirklich gewaltig reden. Und das fasziniert mich natürlich auch. Wir brauchen immer wieder so viel Technik bei uns, dass wir überhaupt gehört werden. Jesus konnte das so. Er war eben ein großer Mensch und ein großer Gott. Er hatte auch viel zu sagen. Also nicht nur, dass er laut war, sondern er hatte das auch wirklich was zu sagen. Und jetzt lesen wir, dass er Menschen heilte. Warum heilt heute Jesus nicht mehr so viel? Viele Menschen haben das erlebt damals und heute hören wir kaum etwas von echten Heilungen. Heute treten viele sogenannte vollmächtige Prediger auf und veranstalten, da wo sie auftreten, Heilungsgottesdienste. Allerdings wird nach meinen Beobachtungen, die ich damals in der Pfingstgemeinde gemacht habe, wirklich kaum jemand echt geheilt. Meistens ist es eine fromme Show, die auf Kosten der Kranken geht. Die Kranken werden danach alleine gelassen und man wirft ihnen höchstens noch vor, wenn sie nicht gesund geworden sind, sie hätten eben nicht genug geglaubt. Und die Bibel redet was ganz anderes. Sie redet, sagt zum Beispiel ganz deutlich, dass die Heilungen, die von den Aposteln aufgrund des Glaubens geschahen, die haben den Glauben der Apostel vorausgesetzt und nicht den Glauben der Kranken. Das, denke ich, ist ganz wichtig. Die Heilungen waren auch echt und anhaltend. Natürlich sind die Menschen wieder gestorben, das ist klar. Aber diese Heilung von diesen Krankheiten, die sie hatten, die waren absolut perfekt, richtig. Die waren geheilt und das geschah nicht irgendwie über einen langen Prozess oder sonst eine gewisse Zeit oder was. Nein, sie waren sofort geheilt. Man konnte es sofort merken. Jesus hat gesagt, du bist geheilt und dann war es auch so. Also für mich faszinierend, erstaunlich. Ich habe sowas noch nie erlebt. Gut, ich wäre natürlich auch sehr gerne dabei gewesen damals, aber das ist mir nur nicht vergönnt. Dafür darf ich bei euch sein, das ist auch schön. Ja, ich möchte gerade noch mal eine Stelle lesen, in der Apostelgeschichte 3, von 1 bis 6, wo es darum geht, dass der Glaube des Kranken nicht unbedingt der Maßstab ist. Eines Nachmittags in der Stunde des öffentlichen Gebets stiegen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Man setzte ihn täglich an die sogenannte schöne Pforte, damit er von den Leuten, die in den Tempel gingen, Almosen erbitten konnte. Als er Petrus und Johannes ins Tempeltor eintreten sah, bat er sie gleich um eine Gabe. Die beiden blickten ihn scharf an und Petrus sagte, sieh uns an. Er tat es in der Erwartung, etwas von ihnen zu bekommen. Doch Petrus sagte, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, werde ich dir geben. Im Namen von Jesus aus Nazareth, dem Messias, steh auf und geh. Der hat nicht lange rumgefackelt, ein kurzer Satz, der hat gereicht und dieser Mann konnte aufstehen und gehen, war geheilt. Es ist enorm, obwohl er nicht mal damit gerechnet hat. Er hat gedacht, jetzt kriege ich endlich ein bisschen Geld von denen und dann ist gut. Ich mache weiter so, wie ich bin. Ich habe ja keine andere Chance. Aber er durfte die Heilung erleben als Geschenk, als wirkliches Geschenk. Ja, alle Heilungen, die damals zur Zeit Jesus geschahen, waren dazu da, Jesus Christus als den Messias zu bestätigen. Und auch den Jüngern ging es hauptsächlich darum, zu beweisen, dass diese neue Lehre, die ja von den Juden sehr stark abgelehnt wurde, wirklich von Gott kam. Dass es nicht irgendeine Irrlehre war, irgendetwas, was jemand sich ausgedacht hat, wo er Menschen wollte beeindrucken, sondern es war Gottes Wort. Heute ist die Kirche, die Gemeinde in der Gesellschaft ziemlich fest verwurzelt und da braucht es keine Beweise mehr, dass es Gott gibt. Und die Menschen heute würden auch die Wundertaten wahrscheinlich mehr als Unterhaltungsshow sehen. Wär interessant, wäre toll, aber viel mehr wäre nicht. Und deswegen, denke ich, gibt es heute auch nicht mehr diese Menge an Heilungen. Es waren ja immer Zeiten, zum Beispiel bei Mose, wo sehr viel Heilungen geschahen, Wunder geschahen. Ich möchte es mal allgemein sagen, Wunder geschahen. Dann war es bei Jesus, dann war es zwischendurch vielleicht mal bei den Propheten, aber lange nicht so, dass man sagen kann, also die ganzen 4000 Jahre vor Christus, da ging immer was mit Krankenheilungen, mit sonst was. Nee, es war wirklich punktuell, dass Gott dort bewiesen hat, ich bin der allmächtige Gott. Und ja, das denke ich, müssen wir uns auch merken. Es ist natürlich tragisch, dass heute nicht mehr alle geheilt werden. Es ist eine große Not oft, das haben wir ja auch gehört, jetzt immer wieder von Vivian. Es ist nicht einfach, das auszuhalten, dass wir eventuell schon sehr früh in unserem Leben gehen müssen von dieser Welt. Aber Gott hat manchmal andere Pläne, Gott weiß es besser und wir müssen lernen, auf Gott auch da zu vertrauen, dass er es richtig macht. Ich weiß, es ist ganz, ganz schwer, wenn man betroffen ist. Ich habe das auch schon erlebt, mehrfach. Es ist nicht einfach, mit der Situation umzugehen, aber das ist wahrscheinlich immer noch Gottes Wille. Wir sind immer noch in dieser Welt, immer noch dem Tod unterworfen, auch wenn wir ewiges Leben haben. Dieser physische Tod hier, dieser leibliche Tod, den müssen wir alle mitmachen. Es sei denn, der Herr kommt wieder. Das ist natürlich immer diese Ausnahme, das können wir aber nicht sagen. Die erste Aussage, Jesus begann nun seine Predigt und ich möchte dazu immer noch eine Parallelstelle in Matthäus 5 lesen, denn da geht es eigentlich ums Gleiche. Und diese Stellen in Matthäus 5, die verdeutlichen darüber hinaus noch vieles. Deswegen lese ich jetzt immer den Lukas 6 und den Matthäus 5 zusammen. Also Lukas 6, 20. Wie beneidenswert glücklich seid ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Und Matthäus 5, Vers 3. Wie glücklich die, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind. Sie gehören dem Himmelreich an. Diese beiden Aussagen möchte ich jetzt voranstellen. Und das ist die erste Aussage in diesem Text. Wer sich seiner Armseligkeit vor Gott bewusst wird, der erkennt, dass er für den Herrn nichts leisten kann. Es ist Gnade und Güte des Herrn, dass wir uns Gottes Kinder nennen dürfen. Denke ich, ist auch wichtig. Wir meinen vielleicht, dass wir durch unsere Leistungen, also ich glaube nicht, dass ihr hier das meint, aber die Menschheit bzw. die Christenheit meint das oft, dass wir durch unsere Leistungen etwas beitragen können, dass wir gerettet werden. Und das geht nun nicht. Es ist alles Gnade. Und wenn wir das erkennen dürfen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Der das erkennt, der strebt nicht nach höheren Erkenntnissen, sondern er strebt nach der Gemeinschaft mit seinem Herrn. Er strebt nicht nach materiellem Reichtum, sondern nach den Schätzen, die man im Himmel sammeln kann, wo sie nicht verderben. Und er ist auch nicht so abgelenkt von den vielen erstrebenswerten, tollen Dingen, die es auf dieser Welt gibt. Und das wisst ihr selber, was es alles an tollen Sachen in dieser Welt gibt. Nein, derjenige, der merkt, wie armselig er ist vor Gott, der richtet sich auf Gott aus, auf seinen Schöpfer. Und da gibt es auch Beispiele von Gottesmännern, die wirklich das so konsequent gemacht haben. Ich möchte da Georg Müller, den Spurgeon, den Moody und so weiter erwähnen. Die haben nicht nach dem Reichtum dieser Welt getrachtet. Sie haben sogar, wenn sie reich waren, alles hergegeben und wollten ganz von dem Durchtragen Gottes leben. Und das haben sie auch gemacht. Das sind Beispiele, das sind Dinge, die uns sehr beeindrucken, was die erlebt haben. Die Leute haben sich bedingungslos auf ihren Herrn eingestellt, wollten nur ihm dienen und zu seiner Ehre leben. Und auch das, dass sie durch ihren Dienst möglichst viele den Weg zum Herrn zeigen können. Wir dürfen auch heute noch dem Herrn viel, viel zutrauen, wenn wir uns ihm ganz hingeben. Er wird uns nicht hängen lassen, wenn wir auf seinen Wegen wandeln. Er will uns reich belohnen. Jesus hat natürlich auch in diesem Satz, wo er das sagt, die Pharisäer im Blick, die mit ihrem Wissen versucht haben, den Respekt der Bevölkerung zu bekommen. Jesus will damit deutlich machen, dass nicht das Wissen das Wichtigste ist, sondern das kindliche Umsetzen dessen, was man weiß, und das enge Verhältnis zu dem Herrn. Er will, dass wir kindliches Vertrauen haben und einen kindlichen, vertrauensvollen Glauben. Matthäus 18, Vers 3, und er sagte: Ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen, in dem der Himmel regiert. Jawohl. Das nächste Thema, das Jesus jetzt anspricht, Lukas 6, 21. Wie glücklich seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn Gott wird euch satt machen. Matthäus 5, Vers 6. Wie glücklich die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, Gott macht sie satt. Diese Aussage ist eine Zusage, die weit über das menschliche Bedürfnis nach Nahrung hinausgeht. In Matthäus wird die Aussage sogar präzisiert: Es ist der Hunger nach Gerechtigkeit. Im weltlichen Leben finden wir nie die Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Nur die Gläubigen können nach Gottes Weisheit streben und nach seiner Gerechtigkeit und diese auch ausüben. Und wie sehr leiden aber gerade Gläubige unter Menschen, die unter Ungerechtigkeiten, die in dieser Welt sind. Und es wird auch keinen weltlichen Herrscher geben und es wird keinem gelingen, wirklich in dieser Welt echte Gerechtigkeit auszuüben. Auch andere Heilsbringer, die es gibt in dieser Welt, können uns keine Gerechtigkeit bringen. Auf dieser Welt geht es nämlich um was ganz anderes, um Ruhm, Macht und Ehre. Und da bleibt für die Gerechtigkeit nicht viel Platz. Und auch die Welt würde die Gerechtigkeit Gottes wahrscheinlich gar nicht verstehen. Römer 10, Vers 3, sie begreifen nicht, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht. Und sie versuchen, durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott zu bestehen. Damit haben sie sich der Gerechtigkeit, die Gott ihnen schenken will, verweigert. Der Herr wird diese Hungrigen satt machen. Und wenn er wiederkommt, wird er sein Reich aufrichten, in dem Gerechtigkeit wohnt. Das steht ganz klar im Wort Gottes und darauf dürfen wir auch warten. Petrus 2. Petrus 3, Vers 13. Aber nach dem, was Gott uns versprochen hat, erwarten wir neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit regiert. Ja, das will dieser Text uns auch sagen. Diese Aussage, die ich jetzt gemacht habe, die ist natürlich noch in die Zukunft gerichtet. Aber in der Ewigkeit wird es mal keinen Hunger mehr geben, auch keinen Hunger nach Gerechtigkeit, denn wir werden volles Genüge haben. Wir werden wunderbar versorgt sein mit allem, was wir brauchen. Gerechtigkeit wird regieren und zwar sofort. Jesus hat gesagt, er greift sofort ein, wie wir das in der Offenbarung lesen. Wenn wir dann einmal bei ihm sind, dann kann keiner sich das leisten, irgendwas Ungerechtes, irgendwas Sündiges zu machen. Das gibt es einfach nicht mehr. Lukas 6, 21 möchte ich jetzt lesen. Wie glücklich seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Matthäus 5, Vers 4. Wie glücklich die, die über Sünde trauern und weinen, denn Gott wird sie trösten. Sünde verursacht Not und Traurigkeit. Das ist einmal die eigene Sünde, wenn wir den Herrn kennen und lieben, dann tut uns aber diese Sünde weh. Und wir müssen erkennen immer wieder, wie sündig wir eigentlich sind als Menschen. Und das Gewissen verklagt uns auch oft. Und dann haben wir nur eine Chance, wir können Zuflucht suchen bei unserem Herrn Jesus Christus. Der hat unsere Sünden ans Kreuz genommen und sie dürfen uns nicht mehr belasten. Trauern wir auch um die Sünde in dieser Welt? Das ist eine gute Frage. Tut es uns noch weh, wenn Kinder abgetrieben werden, wenn Menschen hungern, wenn Menschen flüchten müssen oder in ganz anderen Nöten sind? Viele Gläubige, die diese Not gesehen haben, die haben etwas getan dagegen, weil sie gesehen haben, dass da Not ist. Zum Beispiel wurde das Rote Kreuz, das Blaue Kreuz, auch von Gläubigen gegründet. Wir wissen von Waisenhäusern, Krankenhäusern, die gegründet wurden, die gebaut wurden, von gläubigen Menschen, die gemerkt haben, was für eine Not um sie herum ist. Eben, Glaube sollte Barmherzigkeit hervorbringen und Not lindern. Lukas 6, 22. Wie glücklich seid ihr, wenn die Menschen euch hassen, wenn sie euch ausstoßen und euren Namen in den Schmutz ziehen, weil ihr zum Menschensohn gehört. Freut euch, wenn das geschieht. Springt vor Freude, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Mit den Propheten haben ihre Vorfahren es nämlich genauso gemacht. Matthäus 5, Vers 11. Wie beneidenswert glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet ein großer Lohn auf euch. Und genauso haben sie vor euch schon die Propheten verfolgt. Ja, ich glaube, dass bei uns die Menschenfurcht besser ausgebildet ist als das Glücklichsein über die Ablehnung der Menschen. Also die Menschenfurcht ist doch bei mir auf jeden Fall oft viel größer als die Furcht vor Gott. Mindestens wenn ich vor Menschen stehe, dann merke ich, wie schwierig das plötzlich wird. Lieber passt sich aber auch die Schar der Gläubigen in dieser Welt, da meine ich nicht nur unsere Gemeinde, sondern ich meine die ganze Schar der Gläubigen in der ganzen Welt, sehr gern an, das sehen wir aber immer wieder. Sie sucht Anerkennung von der Welt, sie möchte nicht so daneben stehen und sie sind da nicht bereit, sich verspotten zu lassen, weil das einfach nicht schön ist. Aber das ist genau nicht der Weg des Herrn. Er will nicht, dass wir uns mit der Welt einlassen, dass wir uns mit der Welt versöhnen sozusagen als Gläubige und das alles akzeptieren, sondern er will, dass wir ganz klar Stellung beziehen für den Herrn. Ja, es gibt ermutigende Verse, die das uns aber auch sagen, im ganzen Evangelium, in der ganzen Bibel. Jetzt möchte ich Lukas 6, 24 lesen. Da geht es jetzt eigentlich ganz anders weiter. Nach diesen ermutigenden Versen, die wir jetzt gehört haben, da geht es um Wehe. Aber wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Anteil schon kassiert. Und in diesem Wort fällt mir auch die Geschichte vom reichen Mann und dem Lazarus ein. Möchte ich auch lesen in Lukas 16, Vers 19 und bis 22. Da war ein reicher Mann, der teure Kleidung trug und jeden Tag im Luxus lebte. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer namens Lazarus. Sein Körper war voller Geschwüre. Gern hätte er seinen Hunger mit den Küchenabfällen gestillt, die nur die Hunde, doch nur die Hunde kamen und leckten an seinen Geschwüren. Der Arme starb und wurde von den Engeln zu Abraham gebracht. Dort erhielt er den Ehrenplatz direkt neben ihm. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Weiter möchte ich nicht lesen, weil ihr kennt ja mit Sicherheit die Geschichten alle. Gott ist nicht generell gegen Reichtum. Wir haben sogar in der Bibel einige Beispiele für sehr reiche Menschen, zum Beispiel den Hiob. Wir lesen aber auch da, wie viel Gutes er mit diesem Reichtum machen konnte und tat. Er war wirklich ein Wohltäter zur damaligen Zeit. Es geht eben darum, wie gehe ich mit dem Reichtum um? Habe ich den Blick für den Nächsten, der in Not ist? Handel ich oder handeln wir wie der barmherzige Samariter? Haben wir auch Missionare im Blick, die wir unterstützen sollten? Wir hier in Deutschland sind ausnahmslos alle sehr reich. Würden wir aber erst merken, dass wir so reich sind, wenn wir irgendwo in einem Slum, in einer dreckigen Hütte wären und vielleicht hungern müssten, dann würde uns das wahrscheinlich sehr viel besser bewusst werden als hier in den Ländern des Wohlstandes, weil hier messen wir uns natürlich immer mit denen, denen es besser geht, logisch, weil das ist der Typ, der Mensch. Und wir sind vielleicht sogar eifersüchtig auf die, die viel Geld, viel Häuser, was weiß ich, haben. Aber das brauchen wir nicht. Wir haben einen Herrn im Himmel und einen großen Schatz im Himmel. Das finde ich das Wichtigere. Lukas 16, Vers 9. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht hängt, damit man euch dann, wenn es damit zu Ende ist, in die ewigen Wohnungen aufnimmt. Ja, unser Blick sollte nach vorne gerichtet sein, auf Jesus. Anders, wenn wir das nicht tun, dann ist die Gefahr, dass wir das Ziel wirklich verfehlen. Lukas 6, 25. Wehe euch, ihr Satten, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, ihr Lachenden, denn ihr werdet trauern und weinen. Wir sind satt. Wir werden auch überhäuft, nicht nur mit Nahrungsmitteln, sondern auch mit Ablenkungsmöglichkeiten. Es gibt in unserer Welt so viel zu erleben und zu erfahren. Und dann wird es natürlich mühsam und schwierig, auch noch gleichzeitig dann die Bibel zu lesen und zur Ruhe zu kommen, wenn das andere doch so uns so in Bann ziehen will. Ja, merkt ihr das vielleicht manchmal auch, dass es so schwer ist, oft Zeit zu haben zum Bibellesen, wenn wir dann nicht wirklich Zeiten reservieren, regelmäßig im Tagesablauf, dann ist es sehr, sehr schwierig. Wohl dem, der heute noch Hunger hat nach diesem ewig gültigen Wort. Jetzt können wir den geistlichen Hunger stillen. In der Ewigkeit wird es nicht mehr möglich sein, wenigstens dann nicht, wenn wir in die Gottferne kämen. Das wünsche ich keinem von uns, dass wir dort landen, wo eben keine schönen Sachen mehr sind, wo nur Not ist und Traurigkeit. Ja, wehe euch, ihr Lachenden, steht auch noch in diesem Vers. Über was lachen wir eigentlich? Lachen wir und freuen wir uns darüber, dass wir im Herrn geborgen sein dürfen, in ihm glücklich sein dürfen? Oder lachen wir über schlimme, schlechte Witze? Oder lachen wir aus Schadenfreude? Das sind große Unterschiede. Aber in der Ewigkeit wird das offenbar werden. Jetzt kommen wir zum letzten Weheruf in Lukas 6, 26 und der beeindruckt mich auch ganz besonders. Wehe euch, wenn alle Menschen gut von euch reden, denn genauso haben es ihre Vorfahren mit den falschen Propheten gemacht. Ja, was ist daran so schlimm, wenn Menschen gut von uns reden? Ja, ich und ihr sicher auch. Ihr möchtet sicher auch ein gutes Verhältnis zu eurem Umfeld haben, zu eurem Arbeitsplatz, zu euren Nachbarn, zu der Familie und so weiter. Und wenn unsere Umgebung allerdings erkennt, dass wir friedlich, freundlich und treu sind und sie merken, dass wir unseren Glauben in aller Einfachheit leben, dann werden sie wenig Anlass haben für Kritik, weil wir eben ein gutes Zeugnis sind. Es gibt natürlich auch immer Gläubige, auf die man allergisch reagiert, die den Menschen der Umgebung nicht so leicht machen. Ja, Verfolgung. Die Urgemeinde kannte diese Verfolgung sehr gut. Wir kennen sie vielleicht nur ganz in kleinen Ansätzen. Es ging dort bis zum Mord an Gläubigen. Natürlich gab es dort auch ruhige Zeiten. Also beides war da. In Apostelgeschichte 5, Vers 12 lesen wir von ruhigen Zeiten. Aber durch die Hände der Apostel ließ Gott viele Zeichen und Wunder unter den Leuten geschehen. Auch die Gläubigen waren eines Sinnes und trafen sich regelmäßig in der Säulenhalle Salomos. Von den anderen wagte es keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk sprach lobend über sie. Gut, wenn das Mensch sind, die lobend über Gläubige reden, weil sie merken, da ist was anderes, da ist mehr. Und das weckt Hunger, das weckt auch den Wunsch, ich möchte auch so werden. Das sollen wir schon sein, wir sollen Zeugnis sein. Wir sollen Menschen sein, die wirklich den anderen diesen Glauben schmackhaft machen können und erklären können. Aber nicht einfach, dass wir uns anpassen, dass wir dadurch Anerkennung bekommen und das alles ja, in eine Richtung lenken, die nicht gut für Gott wäre. Wir wollen uns auch hier in Maulburg bemühen drum, ein gutes Zeugnis zu sein. Allerdings, wenn wir wie die falschen Propheten sind, die lieber schmeicheln, als die Wahrheit reden, dann muss der Herr halt mit uns auch härter ins Gericht. Er muss uns vielleicht sogar strafen. Er will nämlich seine Gemeinde, also die Gemeinde, die ganze Weltgemeinde, als Braut zu sich in die Ewigkeit nehmen. Und dazu muss er die Gläubigen zubereiten. Und das kann manchmal sehr wehtun. Das haben wir sicher schon oft erlebt. Das haben wir auch gehört heute schon, wie weh das manchmal tut, was Gott uns zumutet. Aber er meint es aus Liebe. Es ist viel besser für uns, wenn wir gezüchtigt werden, als wenn wir unserer Aufgabe hier auf dieser Erde nicht gerecht werden. Jesus drückt diesen Seligpreisungen und Weherufen in ganz komprimierter Form. Ich habe natürlich jetzt lang geredet, aber wenn wir nur diesen Vers lesen würden, ist es wirklich so komprimiert, das aus, was wir in unserem Herzen bewegen sollen. Sie sollen uns immer eine Hilfe sein, dass wir wirklich geradlinig unser Leben führen zu seinem Lob und zu seiner Ehre. Amen.
Ja, Paulus schreibt, wofür wir beten sollen. Deshalb knie ich mich hin vor dem Vater, von dem alle Wesenheiten im Himmel und auf Erden ihren Namen bekamen. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet, dass das Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnt und in Liebe fest gewurzelt seid und gegründet seid, damit ihr zusammen mit allen, die von Gott geheiligt sind, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Somit segne ich euch jetzt auch für die Woche, wünsche euch eine schöne Zeit und dass Jesus Christus mit euch ist. Amen.